Jesus als Schlüssel, als Zentrum der Schrift. Da steige ich euch wieder ein und gehe dann mit euch weiter und zeige, welche Auswirkungen das auf die Offenbarung, auf die Gliederung der Offenbarung und auf das Verständnis der Offenbarung hat. Und wenn wir das gemacht haben, dann kommt das sechste Werkzeug und das ist fortschreitende Offenbarung. Das heißt, da gehe ich mit euch ein, zwei Mal von ersten bis zur letzten Zeile, zumindest im Überflug mal durch die Schrift. Bevor wir das tun, würde ich noch gern beten und Jesus, dich bitten, dass du einen Segen schenkst, auch heute Morgen, dass du diesen Tag segnest, dass du uns Aufnahmebereitschaft schenkst. Wir wissen, dass die Wissenschaftler sagen, nach 25 Minuten ist vorbei und kräftemäßig und Aufnahme, da kommt nicht viel. Ich weiß aber, Herr, dass du über diese Dinge größer bist und dass du durch deinen Geist uns lehren kannst, länger als 25 Minuten. Du kannst unser Herzen bewegen, du kannst sie auftun, du kannst uns Nahrung schenken und Freude daran und Aufmerksamkeit, die Bereitwilligkeit und darum bitte ich dich. Ich bitte für diesen Tag, schenk die Kraft, wir wollen uns nicht mit weniger befassen als mit deinem Wort. Und es ist dein Wort und weil es dein Wort ist, es ist heilig und es ist abgesondert und das ist wichtig und wir wollen da vorsichtig damit umgehen. Ja, vorsichtig damit umgehen und so bitte ich dich, Herr, lehre uns heute Morgen. Gib mir richtige Rede, so wie Paulus es betet. Gib mir Weisheit, gib mir das, was es braucht, um das so zu verkündigen, Jesus. Das ist Gnade für jeden Einzelnen, der sich die Zeit genommen hat, heute wieder herzukommen und auch sich freigeschaufelt hat. Segne reichlich dafür. Danke, dass ich mit dir rechnen darf. Nicht nur ich, dass wir mit dir rechnen dürfen. Du bist treu und dafür preise ich dich. Dann starten wir. Also ganz kurze Erinnerung, wir haben vom Lukas 24 gestern Abend uns das fünfte Werkzeug angefangen anzuschauen. Das Werkzeug heißt, wie gesagt, Jesus als Zentrum der Schrift, Jesus als Schlüssel der Schrift. Vielleicht schlagt ihr mit mir nochmal Lukas 24 auf, dann knüpfen wir dann an. Lukas 24. Wir sind da durch die Emmaus-Geschichte ein bisschen durch und das ist eigentlich ein schöner Lernweg, den wir da haben. Jesus lehrt seine Jünger, die eigentlich absolut durcheinander sind, weil die Ereignisse, die um Jesus stattgefunden haben, sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung nicht einordnen können. Und der Grund, warum sie es nicht einordnen konnten und warum sie es nicht verstanden haben, war, weil sie die Schriften nicht verstanden. Hätten sie die Schriften so verstanden, wie sie gedacht worden sind, als Gott sie schrieb und inspirierte, hätten sie dann nicht die Hoffnungslosigkeit verloren, hätten sie das Ganze einordnen können. Weil es steht geschrieben, es stand alles geschrieben, es wurde alles verheißen, es wurde prophezeit, nur hat man das eben so nicht gesehen, so hat man es so nicht verstanden. Und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, man kann die Schrift kennen und sie trotzdem nicht verstehen. Man kann die Schrift, die Bibelstellen auswendig kennen und das heißt noch lange nichts. Wenn man bedenkt, dass die Juden wahrscheinlich, die hatten die Bibel in ihrer Sprache, oder? Wir haben es in einer Übersetzung. Sie hatten es in Hebräisch. Das war unter anderem ihre Sprache. Sie mussten nicht erst diesen Weg der Übersetzung gehen, den wir gehen. Sie mussten nicht sagen, also das hebräische Wort heißt eigentlich das. Oder später das griechische Wort eigentlich das und selbst die Sprachhürde war nicht so da. Sie kannten sie in einer Weise auswendig, teilweise ganze Bücher, erste Buch Mose auswendig. Sie beherrschen die Kunst in einer Weise, die Bibel, wo man heute denkt, ja, das ist erstaunlich. Zum Beispiel, sie konnten, also richtig gute Theologen damaliger Zeit, man konnte ihnen sagen, was ist der mittlerste Buchstabe im ersten Buch Mose und sie hätten diesen Buchstaben sagen können. Der mittlere Buchstabe in dem ganzen ersten Buch Mose. Und die sagen zum Beispiel Aleph oder so. Oder was ist der 20. Buchstabe? Was ist der 50. 1500. So beherrschten sie ihr Handwerk. Versteht ihr? Das ist enorm. Und je mehr, umso stolzer war man drauf und sagte, guck mal, das weiß ich. Und da war man ein guter Schriftgelehrter, weil man kannte ja die Schrift. Man kannte sie in- und auswendig. Man konnte zitieren, so wie wir unseren Lieblingspsalm aller Christen zitieren können, oder? Wo steht da? Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Und wisst ihr, was der Lieblingsvers in der Bibel ist? Der aller Christen im Neuen Testament? Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab. Das ist so der Klassiker, das weiß man. Das habt ihr wahrscheinlich schon alle gehört, den Vers, oder? Ja, das ist so. Man kennt das. Aber nur nebenbei, nehmen wir mal gerade diesen. Das heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wie beginnt dieser Vers? Nicht so sehr hat Gott die Welt geliebt, wie viele dann so sagen, sondern denn. Und ein denn deutet an, dass es ein Nebensatz ist. Da heißt es halt etwas vorher, weil das so ist, darum. Und das ist, davor kommt der Hauptsatz, aber den kennt man gar nicht. Man kennt nur den, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber warum denn? Warum denn? Das weiß man nicht. Und das ist eine Art, man kennt die Stellen, man weiß es, aber man weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, man weiß gar nicht, in welche Bedeutung, um was geht es da eigentlich? Und in dieser Weise waren die Jünger absolut unwissend. Sie kannten die Schriften, sie kannten die Propheten, sie kannten die Geschichten, sie kannten aber nicht die Bedeutung. Und darum konnten sie geistliche Ereignisse, Dinge, die stattgefunden haben, nicht einordnen. Sie konnten sie nicht verstehen. Das hat etwas mit einer falschen Theologie zu tun, mit einem falschen Bibelverständnis. Und auch wenn das hart klingen mag, aber ich behaupte, man kann mit der Bibel in der Hand in die Hölle gehen. Das geht. Man kann die Bibel haben, man kann sie lesen und trotzdem verloren gehen. Wisst ihr warum? Wenn man die Bibel liest und nicht darin das versteht, was er sagt, nämlich Christus. Wenn man Christus darin nicht findet und an ihn nicht glaubt, so wie die Schrift es sagt. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, und sprach vom Heiligen Geist. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, nicht wie es dir passt, nicht wie du gerne über Christus denkst oder was Jesus für dich bedeutet oder für die anderen, so wie die Schrift es sagt. Das heißt, wenn dein Glaube nicht der Schrift konform ist über Jesus, wenn dein Jesusbild, dein Jesusverständnis nicht übereinstimmt mit der Offenbarung Gottes, dann ist das kein rettender Glaube. Viele Menschen glauben an einen Jesus. Die einen glauben an einen historischen Jesus, die anderen glauben an einen moralischen Jesus, die anderen glauben an einen sozialen Jesus, die anderen glauben an einen religiösen Jesus, einen anderen an sogar einen politischen Jesus. Die glauben, ihn gab es, den Mann in Sandalen. Das heißt noch lange nicht, dass sie gerettet sind. Die anderen glauben, das ist ein Prophet. Glauben auch. Heißt noch lange nicht, dass sie gerettet sind. Die anderen sagen, das ist ein Geschöpf. Glauben. Aber ist auch gestorben. Heißt noch lange nicht, dass sie gerettet sind. Wer nicht an Christus glaubt, wie die Schrift es sagt, das ist rettender Glauben. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ein klares, ein biblisches Verständnis von Jesus Christus sind. Er ist der Schlüssel. Also Lukas 24, er unterweist die Emmaus-Jünger und öffnet ihnen die Augen und sagen, sie brannte nicht unser Herz. Und dann unterweist er seine Zwölfer, seine Jünger, die eben hinausgehen sollen und dieses Zeugnis ablegen sollen und sagt, Freunde, wieso glaubt ihr nicht? Habe ich nicht euch das eigentlich permanent schon gelehrt? Eigentlich war das mein Job. 3 Jahre haben sie eine dreijährige Ausbildung gehabt. In dieser dreijährigen Ausbildung haben sie kennengelernt, hat Jesus ihnen eigentlich beigebracht, wie man die Schrift versteht. Wenn man allein die Formulierungen in Evangelien zählen würde, wisst ihr nicht, es steht geschrieben, habt ihr den nicht gelesen? Jesus permanent sagt, kennt ihr eigentlich eure Bibel nicht? So, wenn ihr sie kennen würdet, ich lese euch gleich 1, 2 Stellen dazu, dann würdet ihr darüber ganz anders denken. Und so legt er aus und sagt, es muss alles über mich erfüllt werden, was geschrieben steht in Mose, Propheten und in Psalmen. Und das ist das Schaubild, das ich gestern mit euch abends noch gemacht habe. Ich hoffe, dass ihr noch einigermaßen fit da wart, es war doch schon spät. Da ging es darum, dass er sagt, es muss alles über mich erfüllt werden, was in dem Alten Testament über mich geschrieben steht. Das ist die Zusammenfassung Mose, Prophet und Psalmen. Das heißt, der hebräische Kanon. So. Jesus, zur Zeit Jesu, war der hebräische Kanon fertig. Nur nebenbei, 200 Jahre vor Jesus wurde der hebräische Kanon schon ins Griechische übersetzt. Und das ist die berühmte LXX, der Septuaginta. Das heißt, als Jesus auf der Welt war, gab es schon die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments. Interessanterweise hat er zu keinem Zeitpunkt an der rumgedoktert und sie kritisiert. Gell? Er sagt, bei der Übersetzung, das stimmt etwas nicht. Das passt nicht ganz. Zu keinem Zeitpunkt. Habt ihr sie nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Also, das ist entscheidend. Das heißt, ein richtiges Verständnis der Schrift und nicht nur des Neuen, zum Neuen Testament komme ich auch gleich, des Alten Testaments, die Grundlage für das Verständnis des Neuen Testaments und somit der Offenbarung liegt Jesus, es ist Jesus. In allen drei Teilen geht es um ihn. Es geht um ihn. Und das hat er denen, bevor er in den Himmel gegangen ist, hat er sie nochmal daran erinnert. Hat er sie danach erinnert. Und sie nochmal unterwiesen. Und ihnen, schaut mal Vers 45, Kapitel 24 im Lukas-Evangelium, Vers 45. Jetzt denkt mal an Jünger, die permanent mit dem Alten Testament groß geworden sind. Steht Folgendes: Dann öffnete ihnen das Verständnis. Das heißt, sie hatten vorher kein Verständnis. Das ist amazing. Das ist erstaunlich. Das ist schockierend zugleich. Sie sind damit aufgewachsen und jetzt, nach der Auferstehung, nach dem entscheidenden Ereignis, heißt, dann öffnete ihnen das Verständnis. Warum? Damit sie die Schriften verständen, damit sie jetzt endlich begreifen, um was es geht. Geht mal mit mir kurz ins Johannesevangelium. Johannes Kapitel 5. Ich möchte euch noch zwei, drei Stellen damit hineinnehmen. Da etwas, das Ganze jetzt belegen und etwas festigen, okay? Und dann gehen wir weiter. Johannes Kapitel 5. Johannes Evangelium Kapitel 5. Eine heftige Auseinandersetzung. Sie haben die Zeichen und die Wunder, die Jesus getan hat. Sie glauben ihm nicht, dass er das Licht ist, dass er das Leben ist, dass der Sohn Gottes ist. Das glauben sie nicht. Sie sind in der Finsternis. Und immer wieder die gleiche Auseinandersetzung. Vor allem mit denjenigen, die behaupten, die Schriften gut zu kennen. Jesus hat sich immer wieder, oder die Schriftgelehrten haben sich immer wieder mit Jesus auseinandergesetzt und haben versucht, ihm Fangfragen zu stellen, um ihn zu überführen und sagen, guck mal, das ist ein Irrlehrer. Und so kamen sie immer wieder. Und hier geht es um das Zeugnis und um die Zeugen, die permanent bezeugen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das Johannesevangelium bringt Zeichen und Zeugen und sagen, er ist es. Jetzt schaut mal Vers 39 mit mir. Lest mal mit mir Schritt für Schritt. Also ich werde jetzt Satz für Satz oder Wort für Wort das mit euch durchlesen und mal gucken, was da steht und was da nicht steht. Schaut mal, das kann sehr schockierend sein. Jesus sagt Folgendes. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Stopp, nicht weiterlesen. Vers 39, Kapitel 5, Vers 39. Sind wir da? Alle jetzt bei dran? Okay. Jesus sagt, ihr erforscht die Schriften, das sagt er zu diesen, die dem Buchstaben nach sagen können, an welcher Stelle welcher Buchstabe des hebräischen Alphabets steht. Sie waren solche Meister, dass sie miteinander auf einem Niveau sich unterhielten, dass die anderen daneben standen und nicht begriffen, um was es eigentlich geht, nur Bahnhof verstanden haben. In einer Weise haben sie Folgendes miteinander geredet. Wenn zwei Rabbiner zeigen wollten, wie gut sie sich auskennen und miteinander gesprochen haben, wollten sie zum Beispiel über Johannes 3,16 sprechen, ich nehme jetzt als Beispiel. Und dann haben sie argumentiert, aber die haben nie über Johannes 3,16, also wörtlich geredet und das auch zitiert. Das wäre ja offensichtlich. Sondern er hat gesagt, ja, weißt du nicht, was Johannes in 3,14 steht? 3,15, also ein Vers drunter. Und der andere Rabbi hat es gehört und gesagt, haha, da will er mir eine Fanfrage stellen, ich weiß, dass doch in Johannes 3,16 steht. Und antwortet mit Johannes 3,17. Sie reden eigentlich über Johannes 3,15, der eine spricht über 3,14, der andere über 3,17, aber beide reden über 3,14. Ihr wisst, was ich meine, ja? So, das heißt, dieser Vers wird gar nicht angesprochen, sie reden, aber sie wissen beide ganz genau, um welchen Vers sie reden. Und die Leute, die stehen daneben und denken, was passiert hier? Und sie waren, guck mal, so gut kennen wir die Schrift. Ich will euch sagen, auf was für ein Niveau die Leute waren. Zu diesen Leuten sagt er, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Wenn ich jetzt euch frage, ich würde jetzt einen Zettel nehmen und eine Petition unterschreiben, aufstellen, ich würde hinschreiben, glaubst du, dass wenn wir die Schrift erforschen, wir ewiges Leben finden würden? Ist das gut oder schlecht? Wir erforschen, wir haben ein Bibelstudium, wir machen ein Seminar, ein Wochenende und wir erforschen die Schriften um ewiges Leben. Und ich würde das durch die Reihen geben oder wer würde unterschreiben? Wenn ich schon so dumm frage, niemand wahrscheinlich, gell? Wenn man unvoreingenommen das lesen würde, wir machen Bibelstudium, damit wir ewiges Leben bekommen, wer würde sagen, nee, das passt gar nicht? Nein, es ist gut, oder? Es klingt erstmal gut. In die Elberfelder macht es interessanterweise, sie setzt das ihr kursiv. Wisst ihr warum? Weil im Griechischen das betont wird. Es ist eure Meinung, was Jesus sagt, aber nicht meine. Jesus sagt, ihr studiert die Schriften, ihr lernt Buchstaben und Zahlen auswendig, ihr beherrscht das wie ein Kunstwerk. Ihr seid Meister in all die in der Forschung der Schrift. Ihr könnt sagen, Nominativ, Dativ, Verben, Konstruktionen, ihr könnt die ganzen Grammatik aufschlüsseln, die Professoren, Doktoren unserer Zeit, ihr könnt die kultisch-geschichtlich und historisch-geschichtlich, ihr könnt das alles wunderbar präsentieren und zeigen, was das Wort in der damaligen Zeit bedeutet, was, welche Einflüsse, all das könnt ihr demonstrieren und alle sitzen da und sagen, wow, der kennt sich aber in der Schrift. Er kennt die ganzen Endungen im Griechischen, er weiß, in welcher Form das geschrieben ist, ist es aktiv, ist es passiv, ist es Futur, ist es Vergangenheit, ist es Gegenwart, Zukunft und welche Bedeutung hat es, wenn ein Wort in der Zukunftsform geschrieben ist. All das kann man toll studieren. Glaubt mir, das kenne ich alles. Kann man alles toll studieren. Und Jesus sagt, ihr erforscht die Schriften, denn es ist eure Meinung, denn ihr denkt darin, ewiges Leben zu finden. Nicht einfach Leben, sondern welches Leben? Ewiges Leben, Rettung. Und dann schaut er, was er sagt. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Liebe Freunde, wisst ihr was? Deswegen habe ich vorhin gesagt, man kann mit der Bibel in der Hand in die Hölle gehen. Man kann verloren gehen. Wenn man dieses Buch liest und wisst ihr, und darin als eine Bedingung, als eine Leitung fürs Leben das liest. Wenn man versucht, dadurch es zu lesen und sagen, okay, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Dieses Buch ist nicht geschrieben, damit du etwas tun musst oder tun kannst, damit du gerettet werden wirst. Das Buch vermag dir kein ewiges Leben zu geben. Das sage ich als einer, der dieses Buch liebt und das zerfällt mir mittlerweile schon. Wisst ihr warum? Weil dieses Buch nur eine Funktion hat. Zeuge von Jesus. Dieses Buch hat ein Ziel. Es offenbart Jesus und zeigt mir, wer mir ewiges Leben geben kann. Buchstabe tötet. Aber wisst ihr, wer lebendig macht? Christus durch seinen Geist. Das ist so entscheidend. Man kann die Bibel studieren und Christus darin nicht finden. Es geht. Und dann geht man verloren. Und das haben sie getan. Denkt mal mit mir darüber nach. Haben die Juden an den wahren Gott geglaubt? Wahren Gott. Haben sie geglaubt, dass Gott ihr Gott der Schöpfer ist? Dass es der Gott Abraham, Isaac und Jakobs ist? Dass es nur einen Gott gibt? Werden sie durch diesen Glauben gerettet? Nein. Denn wenn dieser Gott, an den sie geglaubt haben, der wahre Gott wäre, hätten sie geglaubt, was er gesagt hat, nämlich niemand kam zu mir aus dem durch meinen Sohn. Jesus sagt, ihr bemüht euch und studiert die Schriften, aber ihr überseht eine Sache. Für euch bleibt dieses Buch verschlossen. Für euch ist es wie ein Vorhang. Ihr könnt es nicht begreifen. Ihr kennt die ganzen Geschichten, ihr kennt die Buchstaben, die Sätze. Aber ihr versteht dieses Buch nicht. Warum? Weil ihr nicht seht, dass dieses Buch euch zu mir führt. Es redet von mir. Und weil ihr mich darin nicht findet, bleibt es verschlossen. Warum sage ich das? Das gilt genauso für die Offenbarung. Wenn man darin nicht Christus sucht, bleibt es verschlossen. Man kann, was weiß ich, alles deuten, bis in die Skorpione, ob das jetzt Panzer, Flugzeuge, sonst etwas sind. Und welcher Weltkrieg das wohl sein mag. Aber wenn man Christus darin nicht findet, hat man das Buch nicht verstanden. Und warum ist das so wichtig? Weil daran hängt das ewige Leben. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ihr wollt nicht zu mir kommen. Wir rennen dann überall hin. Wie beginnen wir unseren Tag? Kennt ihr Horoskope? Woher denn? Aber wir kennen sie. So, irgendwoher kennen wir sie. Und das, ist das gut oder nicht gut? Ah gut, da bin ich schon froh. So schlägt man morgens auf, okay, gehe ich aus dem Tag oder nicht, was sagt mein Horoskop, gell? So, heute ein guter Tag oder ein schlechter Tag? Mein Sternzeichen noch dazu und dann Erfolg oder nicht. Und dann mache ich das oder nicht. Viele Menschen machen ihr Leben von solchen Dingen abhängig. Absoluter Götzendienst, katastrophal. Aber wisst ihr, dass wir Christen oft genauso damit umgehen mit der Bibel? Wir machen so: Herr, sprich heute zu mir. Und geh aus deines Vaters Haus und aus deinem Land und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann kommt ein Kind, ein Teenie, die Treppen runter mit dem Rucksack gepackt, mit seinen Hab und Gut, und sagt: Papa, tschüss. Wie tschüss? Ja, ich gehe. Ja, wohin gehst du? Ja, weiß ich nicht, in ein Land, das Gott mir zeigen wird. Warum? Hat gerade voll die schwierige Phase, mit Eltern kommt es nicht klar, mit den Freunden kommt es nicht klar und hat so ernstlich gebetet: Gott zeigt mir den Weg, und dann schlägt es auf, zufällig kommt es bei 1. Mose Kapitel 12 und dann steht: Geh, verlasse dein Vaterhaus. Und sagt: Papa, Gott hat zu mir gesprochen. Und wer wir sind, sind wir, dass wir sagen: Gott hat nicht gesprochen. Ja, wohin willst du? Ja, irgendein Land wird er mir schon zeigen. Ich gehe zum Bahnhof oder zum Flughafen und dann wird er mir schon das zeigen. So kann man mit der Bibel nicht umgehen. Das ist das Gleiche wie dann Horoskop aufschlagen. Man kann nicht so machen und sagen: Okay, Herr, er rede. Man kann nicht ein Verschen aus dem Zusammenhang reißen und sagen: Herr, rede. Es gibt keine Verheißung in der Bibel. Es gibt keinen Zuspruch in der Bibel ohne Christus. Das heißt, du kannst aus der Bibel nichts für dich in Anspruch nehmen, wenn du Christus nicht erkannt, an ihn geglaubt und ihn angenommen hast. Es gibt keine Zusage, keine Verheißung. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 20, glaube ich, links oben steht: Nur in ihm ist das Ja und das Amen. In ihm sind alle Verheißungen. Das heißt, außer Jesus gibt es keine Verheißungen. Du kannst nichts für dich in Anspruch nehmen, denn nur in Christus bekommst du das Ganze. Die ganzen Segen gibt es nur in Christus. Hast du Christus nicht, hast du keinen Segen. Du kannst sogar an den Gott glauben, der der Schöpfer ist, ein wunderbarer Schöpfer ist, ein herrlicher Schöpfer ist, der all das gemacht hat, kannst du glauben. Das glauben übrigens ganz viele auch und die nennen sich nicht christlich. Du kannst glauben, dass er der Gottvater des Abraham, Isaak und Jakobs ist, das kannst du auch glauben. Das heißt auch noch nichts. Wenn man Christus nicht hat, hat man das alles nicht. Hat man kein ewiges Leben. Und das ist, was Jesus ihn vorwirft. Und geht mal mit mir, Vers 45 im Johannesevangelium. Vers 45. Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Das heißt, ihr habt beim Studium von Mose eure Hoffnung gesetzt und gesagt: Wenn wir das alles befolgen, wenn wir das genau verstehen und das alles ganz genau machen, dann werden wir leben. Ihr habt euch eure ganze Hoffnung aufs Gesetz gesetzt. Und dann sagt er Folgendes, Vers 46. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn er hat von mir, Freunde, von wem hat Mose geschrieben? Oh, Mose hat von Christus die ganze Zeit geschrieben. So, wenn wir Mose lesen und nicht darin Christus finden, wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben Mose nicht verstanden, was er eigentlich uns sagen wollte. Vers 47, wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Der Grund, warum ihr an mich nicht glaubt, ist der Grund, weil ihr eigentlich Mose nicht glaubt. Und der Grund, warum ihr Mose nicht glaubt, weil ihr Mose nicht verstanden habt, denn er hat eigentlich über mich geschrieben. Sehr ernst. Und auf der anderen Seite aber auch sehr wichtig, das ist ein Schlüssel zum Verständnis der Schrift. Geht mal mit mir Matthäus, Kapitel 22. Matthäus, Kapitel 22. Ich will das Ganze noch ein bisschen vertiefen, denn es ist voll davon. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich das mache. Bevor wir in die Offenbarung da hineingehen und diesen Schlüssel auch gleich anwenden, weil das ist wichtig, damit man da nicht aus falschen Motivationen und falschen Antrieben das Buch studiert. Denn man kann es studieren und trotzdem nicht verstehen. Matthäus 22 kommen die Sadduzäer. Nicht mehr die schriftgelehrten Pharisäer kommen, sondern die Sadduzäer. Und die haben eine ganz Schwierigkeiten gehabt mit der Auferstehung und die haben ja nicht geglaubt an die Auferstehung. Auch nebenbei, auch die haben nur die Tora gehabt, alles andere haben sie auch verworfen. Das waren die Liberalen unter den Juden. Die Pharisäer waren die Konservativen und die Sadduzäer waren die Liberalen. Die haben sich das rausgezogen, was ihnen gefällt, das andere haben sie verworfen. An solchen Hokuspokus mit Auferstehung haben sie nicht geglaubt. Aber haben übrigens den Tempel gehütet. Das waren die Verwalter des Tempels, wenn man das überlegt. Gell? Matthäus 22, ab Vers 29 sagt Jesus zu ihnen Folgendes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Hört mal die Anklage. Ihr irrt, ihr habt keine Ahnung. Jetzt sagt er zu denen, die Schrift verwalten, die Gelehrten schlechthin, die das Volk sagen, was der Glaube ausmacht. Und er sagt, ihr habt keine Ahnung. Warum? Weil ihr die Schrift nicht kennt. Und jetzt schaut mal. Und welche Folge hat das? Die Schrift nicht zu kennen, welche Folge hat das? Keine Kraft. Wisst ihr, warum uns so viel Kraftlosigkeit bei uns ist? Wir lesen die Schrift, schlagen zu und irgendwie am Tag und irgendwie keine Kraft. Keine Kraft. Wisst ihr warum? Weil wir darin nicht Christus finden. Und wir können die Schrift lesen, morgens einen Bibelvers lesen und wenn wir das Christus nicht gefunden haben, wird das uns nicht zu Kraft. Und ich behaupte, das ist vielleicht ein bisschen arrogant, aber die Kraftlosigkeit der Christen liegt darin, dass sie die Schrift nicht wirklich kennen und darum die Kraft nicht haben. Denn die Quelle der Kraft ist Christus. Die Schrift bringt uns zu ihm und er gibt uns Kraft. Und wer einen anderen Weg sucht zu der Kraft, findet. Es gibt keinen. Es gibt keinen anderen. Daher oft die Kraftlosigkeit. Wir schlagen auf und hoffen etwas und dann finden wir etwas. Wenn es gut läuft, dann finden wir etwas über uns und dann finden wir, das ist schön erbaulich. Und wenn nicht? Vor einigen Wochen war ich auch auf einer Gemeindefreizeit und sie haben sich dieses Thema unter anderem ausgesucht und ich habe mich gefreut. Und morgens einer ihrer Ältesten kam nach vorne und sagt, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr wie früh ihr aufgestanden seid. Es war nicht so schönes Wetter, sagt er. Es war nicht so schönes Wetter, aber da, guck mal, jetzt ist schön geworden. Und dann habe ich meine Frau gesagt, wo steht dieser herrliche Psalm? Sieh, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seid fröhlich und freut euch in ihm. Jetzt schaut mal, diesen Tag hat der Herr gemacht. So einen schönen Tag, lasst uns freuen. Das war seine Einleitung für die Bibelarbeit. Klingt gut? Zunächst mal. Und genauso oft geht man mit der Schrift um. Und wisst ihr, und ich sitze da und ich will das andersrum sagen. Das klingt fromm, aber das hat keine Kraft. Weil dieser Psalm das nicht sagt. Schlag mal mit mir. Ist es okay, wenn wir, das ist jetzt keine Predigt, das ist Bibelarbeit. Wir blättern und schauen, wie wir diese Dinge in der Bibel zusammenbringen. Schlag mal Psalm 118 auf. Und dann, ich habe damit natürlich gerungen, ich habe echt gebetet, wo er das gesagt hat. Ich sage, wenn ich das Thema jetzt nicht behandeln würde, hätte ich nichts gesagt. Aber das ist einer, der in der Gemeinde lehrt und predigt. Und die Tage vorher habe ich versucht zu sagen, wir können die Schrift nicht aus dem Zusammenhang losreißen und ohne Christus das anwenden. Das geht nicht. Und dann kommt so, guckt raus, schönes Wetter. Vorher war nicht schönes Wetter. Diesen Tag hat der Herr gemacht. Und ich sage, das hat der Herr nicht damit gesagt. Und Psalm 118 sagt das nicht. Bitte nicht so mit der Bibel umgehen. Das klingt fromm. Aber das ist nicht richtig. Psalm 118, schaut mal, wie beginnt er. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Um was geht es in diesem Psalm? Ganz ehrlich, es geht um die Gnade. Wie bekomme ich die Gnade von Gott? Und jetzt, bevor wir weiterlesen, auf welchem Weg kann Gott dir gnädig sein? Einfach so? Drückt er eine beide Augen zu und sagt, okay, du bist so toll, ich bin dir heute gnädig, ich schenke Sonne. Ihr habt es verdient, dass zwei Ortschaften weiter, die auf Regen gehofft haben, das ist egal, aber du kriegst Gnade. Heute, ihr kriegt Sonne. Auf welchem Weg kann Gott uns nur gnädig sein? Nur in Christus Jesus. Anders geht's nicht. Und wisst ihr, jetzt lest mal Psalm 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen uns mit ihm. Vers 24. Dankeschön. Seht ihr das? Und jetzt wenigstens die Verschen vorher lesen und die Verschen nachher lesen. Und dann würden wir merken, welcher Tag hat den Herr gemacht. Es ist der Tag der Gnade. Und ich lese ab Vers 22, reicht schon. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Kommt euch das bekannt vor? Hier geht es ja um den Christus und um den Tag, an dem der Eckstein oder der Grundstein gelegt worden ist. Wann wurde der Grundstein gelegt? Als Jesus am Kreuz gestorben, auferstanden und sich der Rechten des Vaters gesetzt hat, wurde der Stein gelegt. Für die Gemeinde, für die Gnade, für das Reich. Der Bau hat begonnen. Das ist der Tag. Der Tag der Erlösung. Der Tag des Sieges. Und nicht des schönen Wetters. Und dann lesen wir weiter, Vers 23. Vom Herrn ist es geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Das ist ein Wunder, was da passiert ist. Dies ist der Tag der Grundsteinlegung in Christus Jesus, damit du und ich Gnade erfahren. Davon spricht der Psalm, von Jesus. Nicht, ob du morgens einen schönen Tag hast oder nicht. Hat der Herr diesen schönen Tag gemacht? Ja, natürlich auch. Aber bitte zitiere nicht Psalm 118, sag, guck mal, schönes Wetter. Nochmal, schafft Jesus die schönen Tage auch? Natürlich. Aber die Schrift ist für uns kraftlos, weil wir so mit ihr umgehen. Wir picken etwas raus, was uns gefällt, was uns erbaut, was uns gerade passt, und damit wir eine gute Einleitung haben. Damit wir auch schön weise klingen und biblisch und fromm. Das ist kraftlos. Darf ich jetzt ganz erlaubt sagen, dann schlafen die Leute ein auf den Bänken. Weil A, die sagen, ja, das weiß ich doch schon lange. Und B, weil es nichts mit deinem Herzen machen wird. Wisst ihr warum? Weil der Geist Gottes, der Christus groß machen will, wird das nicht bestätigen. Und damit aber es trotzdem wird, müssen wir eine riesen Show abziehen, dass die Leute es cool finden. Da müssen wir etwas bewirken. Wir müssen uns anstrengen und Mühe machen. Und Lieder 20.000 Mal singen, damit wir in einen Rauschzustand kommen. Weil der Geist sonst nicht wirkt. Der Geist wirkt nicht, also müssen wir ihn imitieren. Nichts gegen Lieder und nichts gegen schöne Lieder. Sing gern, spiel gern selber. Aber oft müssen wir den Heiligen Geist imitieren, damit wir eine Wirkung bekommen, ein Gespür davon. Und wisst ihr, der Grund liegt darin, weil wir ihn nicht haben. Oder weil er nicht wirkt. Nicht haben, weil er nicht wirkt. Und er wirkt nicht, weil er keinen von uns verherrlichen wird. Nur einen. Und das ist Christus. Und wenn dein Anliegen ist, nicht Christus zu verherrlichen, dann hast du keinen Anspruch auf das Wirken des Geistes in deinem Leben. Der Geist wird sagen, oh Herr, bitte, hilf mir meinen heutigen Tag. Und da sagt der Herr, ja, was ist dein Anliegen? Ja, ich muss gut rauskommen heute. Gelingen. Meine Arbeit, meine Familie, es muss Gelingen geben. Bitte, helf mir. Und dann liest man noch einen Psalm mit einer Verheißung. Und dann denkt man, ja. Und dann sagt der Geist, weißt du was, ich würde dir gern helfen. Aber wenn du dich selbst da verherrlichen willst, kann ich das tun. Denn ich wurde gesandt, damit ich ihn verherrliche. Johannes 16. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Und dann, wenn du betest, sag, oh Herr, heute Morgen, jetzt bin ich da. Ich würde gern in diesem Tag durch mein Leben dich groß machen. Meine Arbeit, durch meine Familie, durch meinen Beruf, egal wo ich bin, deine Herrlichkeit soll groß werden. Wisst ihr, was der Geist dann sagen wird? Ja, wie genial, den gleichen Job habe ich auch. Darf ich dir helfen? Oh, gerne. Dann lass uns das zusammentun, denn dazu bin ich gekommen. Dazu bin ich gekommen, Jesus groß zu machen. Denn ihn machen wir groß. Und selbst machen wir nicht groß. Was du, Stefan, am Anfang gestern Abend gesagt hast, was du erlebst, hat mich sehr gefreut. Es gibt eine alte puritanische Kanzel. Und die ist ziemlich hoch. Und die hat viele Stufen. Und bevor man auf diese Kanzel hochgeht, gibt es ein Schild. Und auf diesem Schild steht, Jeder Prediger muss da vorbei. An diesem Ort kann nur einer verherrlicht werden. Und du kannst dich jetzt entscheiden, bevor du die Treppen hochgehst, willst du gut rauskommen oder soll Christus rauskommen? Okay? Mach dir Gedanken, bevor du jetzt hochgehst. Sollen die Leute sagen, wow, was für eine tolle Predigt, was für tolle Gedanken, was für eine Bibelkenntnis, was für eine Grammatikkenntnis oder was für eine Rhetorik, was für Beispiele, wow, wie viel Zeit hat er gebraucht, um die all das zu googeln? Wow, und dann noch Illustrationen und was für ein, wenn dabei Christus nicht groß wird, und ist es Kraftlosigkeit. Und deswegen geht man nach Hause und irgendwie war es schön und wie war es? Ja, gut und wie biblisch ja auch. Und, aber was war? Was bleibt? Ein Bruder sagte, Willi, wir haben einen tollen Prediger. Ich freue mich, wenn ich sowas höre, glaub mir, es ist kein Neid in mir. Ich freue mich, wenn es heißt, wir haben einen tollen Prediger. Das freut mich heute. Ja, weißt du, das Gute ist an ihm, wenn er predigt, man kann immer was mitnehmen. Ja, klasse. Ja, sagt er, ja, nein, ich glaube, du hast mich nicht richtig verstanden. Man kann wirklich was mitnehmen. Ja, was meinst du? Ja, buchstäblich kann man was mitnehmen. Er bringt immer etwas mit. Als er zum Beispiel bei der letzten Predigt hat er über Sauerteig gepredigt und hat Sauerteig mitgebracht. Und da konnten wir alle ein Stückchen Sauerteig mit nach Hause mitnehmen. Das ist toll. Für die ganze Gemeinde, jeder hat ein Stückchen Sauerteig mitgenommen. Dann habe ich diesen Bruder gefragt, um was ging es in der Predigt? Ja, um Sauerteig. Ja, und? Er wusste nicht mehr als über Sauerteig und dass er Sauerteig mitnehmen konnte. Man kann was mitnehmen. Das bleibt hängen. Ich sage so, der große Fisch, die große Arche, der große Turm, der große Goliath, das bleibt hängen. Aber nichts von dem großen Gott. Der zum Fisch sagt, Fisch schwimmt und er schwimmt, Fisch frisst und er frisst, Fisch kotzt und er kotzt. Der zum David sagt, schmeißt und der Stein trifft. Der die Arche bewahrt, der den Turm zerstört. Über diesen Gott nichts kennengelernt. Aber über all diese anderen schönen, interessanten, lebendigen Dinge. Ihr kennt die Schrift, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Und darum nicht die Kraft Gottes. So entscheidend. So entscheidend. Das heißt, habt ihr was von Spurgeon gehört? Man sagt ja, der König der Prediger, der Fürst der Prediger, gewaltiger Prediger vom Herrn, sehr jung berufen, musste auch viel erleiden, deswegen Gott hat ihm viel gegeben, deswegen auch viel leiden lassen, wie beim Paulus. Der hatte Gicht, Depressionen, seine Frau war 30 Jahre im Rollstuhl und also der Mann und wurde von seiner eigenen Kirche ausgeschlossen, beziehungsweise, also das. Aber dieser Mann hat eine kleine Predigerschulung gegründet. So, das ist mein Vorbild. Und als ich dann seine Biografie las, denke ich, oh, das Anliegen kenne ich. Und er hat mit einem angefangen und hat die wenigen paar Brüder in einen Raum gesperrt, hat ihnen einen Bibeltext gegeben und dann gesagt, ihr kommt da nicht raus, bis ihr mir von dieser Stelle den Weg zu Christus zeigt. Früher hieß das, jede Straße führt nach Rom. Heute nicht mehr, aber man sagt, genauso führt jeder Bibelvers führt irgendwann mal zu Christus. Das ist der Sinn. Und wenn du mir das nicht zeigst, kommst du aus dem Kämmerlein nicht raus. Und dann mussten sie da sitzen und stellen, wie komme ich von dieser Stelle, der Hure Rahab, wie komme ich zu Christus? Wie komme ich von Biliam zu Christus? Und ich sage, so lange bleibt ihr hocken. Das ist intensive Schule. Das war schon immer sein Anliegen. So, jetzt überlegen. Kenntnis der Schrift, Verständnis, man kann das alles analysieren und nicht das Eigentliche begreifen, weil man das Eigentliche darin gar nicht sucht. Und zwar die Herrlichkeit Jesu. 2. Korinther 3. Paulus spricht von der Herrlichkeit des neuen Bundes. Er spricht von der Herrlichkeit des alten Bundes. Das alte Bund ist das Gesetz. Er spricht, dass wir aber im neuen Bund leben und dass diese Herrlichkeit weit größer ist als des alten. Und er spricht, dass unsere Kraft aus diesem neuen Bund kommt und nicht aus dem Buchstaben. Ich lese ab Vers 4. Solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Wiederum, Vertrauen gibt es nur in Christus. Außerhalb von Christus kannst du auf Gott hoffen, aber kannst du nicht mit ihm rechnen. Weil Gott wird sich zu dir nicht zuwenden, denn nur in Christus. Wenn Gott sich ohne Christus dir zuwendet, vergehst du. Das ist nur Gericht. Du kannst vor Gott nicht bestehen ohne Christus. Solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir uns von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Darin leben wir unter einem neuen Bund. In Christus Jesus haben wir die Kraft Gottes durch Christus. Und wir leben nicht nach dem Buchstaben. Wir lesen die Bibel nicht so, was muss ich tun? Wohnung kaufen oder nicht? Herr, bitte gib mir, soll ich die Wohnung kaufen oder nicht? Dann schlage ich die Bibel auf und suche. Ich habe nirgendwo gefunden, kauf dir die Wohnung. Wen soll ich heiraten? Ich hab die Bibel durchgelesen, schon mehrmals, aber stand kein einziges Mal Lilly. Ich habe einen Lilly geheiratet, das wäre schön. Heirate die Lilly, fertig, alles klar, das Wort sagt, ganz praktisch. Welchen Beruf soll ich machen? Welches Studium soll ich belegen? Soll ich wegziehen? Soll ich nicht weg? Soll ich in die Bibelschule gehen oder nicht? Soll ich gleich meine Ausbildung machen? Oh Herr, gib! Interessant war, da wollen wir immer den Willen Gottes wissen. Ja? Wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Wisst ihr warum? Nicht, weil wir so viel auf Gott vertrauen, weil wir die Zukunft nicht wissen, aber gern sie jemand hätten, der uns die Zukunft voraussagen würde. Und da ist noch einer, der Gott ist. Solange man alles im Griff hat, brauchen wir Gott nicht. Aber über die Dinge, wo wir keine Sicherheit haben. Herr, kann ich noch in 20 Jahren mein Haus abzahlen? Sag mir. Ja, kannst du. Ja, dann kaufe ich es. Darum steht es. Darum wird Gott auch solche Gebete nie beantworten. Abgesehen davon leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Der Punkt ist, viele lesen die Bibel als eine Bedienungsanleitung fürs Leben. Und oft wird sie so proklamiert. Oft wird damit beworben, eine Bedienungsanleitung fürs Leben. Habt ihr schon mal gehört? Ist sie nicht. Wer von euch liest gern Bedienungsanleitungen? Wer sagt, oh, heute Abend noch ein Stückchen Bedienungsanleitung lesen? So ist ja bauliche Abends-Nachtlektüre, da schlafen wir schnell ein. Alles aus dem Kopf, nicht Bedienungsanleitung. Niemand mag Bedienungsanleitung. Aber interessanterweise meinen wir, wenn wir das sagen, wenn die Jugendlichen die Bibel lieben, wenn wir sagen, das ist eine Bedienungsanleitung fürs Leben. Ja, die Bedienungsanleitung. Wie funktioniert eine Bedienungsanleitung? Fehler, Meldung. Aber F10, Waschmaschine. F10a, Abfluss verstopft. Lösung, Schritt 1, schraube die 5 Schrauben auf. Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 5, bei Schritt 10, schraubst wieder zu, start, drück den Knopf und dann tut's wieder. Das sind 10 Schritte zu einer funktionierenden Waschmaschine. Das ist Bedienungsanleitung. Das ist Gesetz. Ich habe jetzt bewusst 10 gemacht, damit ihr versteht, was ich damit meine. Wisst ihr, der Punkt ist, warum leben wir sowas? Warum gibt es 10 Schritte zum erfolgreichen Ehe, 10 Schritte zum erfolgreichen Gewicht, 10 Schritte zu erfolgreichen Finanzen? Warum? Weil es so machbar erscheint. Ich muss nur diese 10 Schritte kennen, ich muss die einfach hintereinander abarbeiten und am Ende, voilà, kommt das Ergebnis. Das ist Buchstabe, das ist Gesetz. Der Punkt ist, niemand kriegt das hin. Gott hat das bewiesen, über 1000 Jahre hat er der Menschheit die Zeit gegeben, um ihnen zu zeigen, das kriegt ihr nicht hin, selbst wenn ihr wisst, selbst wenn ihr Schritt 1 bis 10 kennt, ihr kriegt es nicht hin, weil ihr einen Meister braucht, der das euch repariert. Ihr kriegt das nicht hin. Keiner von euch kann euch sauber machen. Keine Waschmaschine kriegt das hin. Und ihr könnt es nicht reparieren. Es gibt nur einen. Und darum ist diese Bibel nicht eine Bedienungsanleitung. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, eine Bedienungsanleitung zu haben, damit ihr ewiges Leben habt. Dieses Buch sagt euch, wer es allein reparieren kann. Und das ist Christus. Das ist die Botschaft dieses Buches. Es führt euch zu Christus. Nicht in die 10 Schritte, zu Christus. Wenn wir es so lehren, so lesen, dann ist es Kraftlosigkeit. Ich habe schon immer wieder versucht zu reparieren, auch mein Leben. Bin bitterlich gescheitert. Und wer es noch nicht gescheitert ist, der wird es noch scheitern. So sehr er darum rumdoktert, kriegt man nicht hin. Man kann es nicht reparieren. Man braucht neues Leben. Man kann das alte Leben nicht reparieren. Man braucht neues. Und dieses neue kriegt man geschenkt aus Gnade. In Jesus Christus. Er gibt dieses neue Leben. Er macht nicht altes besser. Er gibt absolut neues Leben. Davon spricht Paulus und sagt, unsere Tüchtigkeit, unsere Kraft kommt von ihm und nicht aus den Buchstaben. Darüber spricht er. Und jetzt spricht er über diese 2 Wege. Und jetzt schaut mal ab Vers 7. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, das heißt, wozu war das Gesetz gegeben? Wozu ist der Buchstabe? Es ist ein Dienst des Todes. Es zeigt uns, du bist schwach. Du bist sündig, du musst sterben. Das ist, warum das erste Dienst gegeben wurde, der erste Bund. Er sollte uns überführen und aufzeigen, hör auf rumzudoktern, das ist hoffnungslos. Und dann sagt er weiter, aber dieser Dienst war so herrlich, als Gott diesen Dienst, der eigentlich uns den Tod brachte und uns zeigte unsere Verlorenheit, so herrlich war, sagt er Folgendes. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben, Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes der Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst des Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel herrlicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht, wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Was taucht permanent auf? Das Wort Herrlichkeit. Ich fasse mal kurz zusammen, was Paulus hier sagt. Wenn der erste Dienst, der eigentlich uns verurteilt, so herrlich war, dass als Mose das gesehen hat, er phosphorisiert wurde. Er strahlte ab. Das hat ihn so, diese Herrlichkeit, was er da gesehen hat auf dem Berg, hat ihn verändert. Er sagt, wie viel mehr wird uns das verändern, wenn wir nicht den Buchstaben die Herrlichkeit sehen, sondern das neue Bund, wenn wir Christus sehen, wenn wir seine Herrlichkeit sehen, wie viel mehr werden wir strahlen, wie die Emmaus-Jünger, wie viel mehr werden wir dann diese Herrlichkeit ausstrahlen, wenn wir sie gesehen haben. Aber wenn wir sie nicht ausstrahlen, heißt es nur eins, wir haben sie noch nicht gesehen. Denn strahlen tut man nicht so, puck, und dann strahlt es, streng dich mal an, du musst ein guter Christ sein. Du musst auch echt ein Zeugnis sein. Ja, okay, ich will. Und dann fährt man in der U-Bahn oder S-Bahn oder, oh, ich muss ja Zeugnis geben, aber ich habe Angst und hin und her. Und eigentlich sollte ich nicht. Kommt man nach Hause und statt man strahlt, ist man enttäuscht. Oh Herr, ich habe wieder versagt, habe mich wieder nicht getraut. Und dann, ihr müsst Zeugnis geben, ihr müsst. Und dann hat man permanent ein schlechtes Gewissen, weil man keine Straßeneinsätze macht oder sonst irgendwas, weil man dazu zu feige ist. Aber nicht jedem ist diese Gabe gegeben nebenbei. Nicht jeder ist ein Evangelist. Der Punkt ist, wir können aus uns heraus nicht strahlen. Wir sind Reflektoren. Sehe ich die Herrlichkeit, dann wird sie wie bei Mose, wird sie abstrahlen. Wir werden, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, wenn Christus in uns wohnt und wir diese Herrlichkeit sehen und sie anfängt in uns zu leuchten, das werden die anderen auch sehen. Dann muss ich nicht mich anstrengen. Das wirst du nicht mal mitkriegen wahrscheinlich. Das wirst du nicht mal hinkriegen, weil wenn du es mitkriegen wirst, wirst du überheblich. Oh, gell, strahle ich schön. Ja, strahle ich schön. Wow, guck mal, in mir ist Christus. Ja. Dann würden wir schon wieder nicht strahlen. Das kriegst du gar nicht mit, dass du strahlst. Ja. Und dass du dich dann überhebst, dann gibt dem Gott dir einen Dorn im Fleisch, dass du auf dem Boden bleibst. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Darum hat das Spurgeon Depressionen, in Gicht und alles, weil ihm wurde viel gegeben. Dann mussten wir uns auf den Boden halten. Paulus sagt in 2. Korinther 12, wegen der vielen außerordentlichen Offenbarungen hat Gott mir ein Dorn im Fleisch gegeben, damit ich mich nicht überheblich werde. Könnt ihr euch vorstellen, Paulus diskutiert mit den Ältesten in Korinth. Und dann sagt er, okay Korinther, wer von euch war im dritten Himmel? Paulus streckt. Okay, keiner von euch im dritten Himmel? Nee, ich schon. Also, wenn ihr alle mal im dritten Himmel wart, dann sind wir gleichbürtig, dann können wir miteinander reden. Solange ihr im dritten Himmel nicht wart, sage ich, wie es läuft. Okay? Weil ich war da. Also, wenn, dann hört auf mich. Hat Paulus so geredet. Gott hat ihn gedemütigt. Er sagt, Paulus, du bist nicht der Held. Und wenn du im dritten Himmel bist, nur einem anderen Grund, aus einem Grund, ich habe dich geholt. Und dann sagt er, ich bin der Elendste unter allen, ich bin der Sündigste unter allen, mir ist Gnade widerfahren. Das ist die Haltung. Gott sorgt dafür, dass man einen Pfahl im Fleisch bekommt, dass man sich nicht überhebt. Der Punkt ist aber jetzt der. Jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Wie kommt man dazu zu strahlen? Wenn man die Herrlichkeit sieht. Aber wie kann man die Herrlichkeit sehen, wenn ein Vorhang davor ist? Was hat Mose gemacht? Er hat ein Tuch hingehängt. Voll fies, gell? Und wisst ihr, warum Mose den Tuch hingehängt hat? Genau, damit sie nicht sehen, dass diese Herrlichkeit verblasst. Aber warum verblasst sie denn? Welche Herrlichkeit ist da abgestrahlt? Oh, des ersten Bundes. Und bleibt der erste Bund bestehen? Nein, weil das ist, wenn das, der zweite kommt, dann ist das erste dem Vergehen nahe, sagt der Hebräerbrief. Das heißt, Mose wusste, dass das Gesetz vergehen wird, das erste Bund vergehen wird. Wenn, wer kommt? Jesus Christus. In den Vorhang, damit sie die vergingen. Und dann sagt er Folgendes, jetzt kommt Paulus, ein Wahnsinnsausleger des Alten Testaments, lest mit mir Vers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legt, damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vergehens blicken sollten. Das haben wir gerade besprochen. Und jetzt Vers 14. Aber ihr Sinn ist verstockt. Worden. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt. Paulus sagt, wenn man bis jetzt, wenn man das Alte Testament liest, ist eine Decke, wie bei Mose, man sieht die Herrlichkeit da nicht. Es sei denn, schaut mal, jetzt liest weiter, jetzt kommt die gute Nachricht. Weil sie nur in Christus beseitigt, wenn du das Alte Testament liest, liest du die ganzen Geschichten. Wie so ein Teppich. Ein Riesenteppich, ein schön gestrickter Teppich, ein arabischer Teppich. Und du bestaunst diesen Teppich und ahnst, da ist mehr, da ist etwas dahinter. Aber ich weiß nicht, was dahinter ist. Was verbirgt sich hinter all diesen Geschichten? Was verbirgt sich hinter Josef, Daniel, David und Abraham und Isaak und Jakob und Judah? Was verbirgt sich hinter diesem Ganzen? Und solange du das nur als, ich sage, ohne Christus, siehst du diesen Vorhang? Paulus sagt, weil er nur in Christus beseitigt wird. Wenn du also diese Geschichten, wir lesen gleich, wenn du dich zum Herrn wendest und sagst, Jesus, ich will dich sehen, dann passiert Folgendes. Dann wird der Vorhang gelüftet. Das ist, was wir Offenbarung nennen. Und dann geht der Vorhang auf. Und auf einmal sieht man die Herrlichkeit Jesu. Ich lese euch das vor. Vers 15. Aber bis heute, er wiederholt es, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Warum auf den Herzen? Im Hebräischen ist das Herz der Sitz vom Verstand. Von Denken, von Wollen, das ist das Herz. Da trifft man Entscheidungen. Und Paulus sagt, solange man einfach Mose liest, ohne Christus, ist wie eine Decke. Aber wenn du vom Herzen dich zum... Jetzt lesen wir weiter. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Jetzt guckt man mal auf, jetzt wird wahrscheinlich, wer eine Luther-Übersetzung hat, könnte ein bisschen ins Schleudern kommen. Gell? Was steht da bei euch? Und daher kommt diese, unter anderem, das ist eine Hauptstelle für viele, die sagen, es kommt später eine Zeit, da wird Israel sich zum Herrn wenden. Aber das sagt der Text nicht. Wisst ihr was? Das ist der Urtext, hat Israel da nicht drin. Das hat Luther nicht mal übersetzt. Das ist eine spätere Zugabe in der 84er. Ich lese es nochmal vor. Und jetzt achtet darauf. Das ist, wo man genau hinschauen muss. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Und dieses S, was ist das S? Und jetzt übersetzt das Israel. Aber dieses S ist was? Das Herz. Wenn das Herz sich zum Herrn wendet, dann wird die Decke genommen. Hier ist nicht Israel. Diese Stelle sagt nicht, in einer späteren Zeit wird sich ganz Israel zum Herrn wenden. Oft wird das benutzt. Der Text sagt, wenn es das Herz sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Versteht ihr was? Das ist so, was Paulus Folgendes sagt. Wenn man das Gesetz liest, Mose liest, dann liest man Mose, das Gesetz. Und es bleibt so, Gesetze, 10 Schritte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Solange man das so liest, bleibt eine Decke, man versteht es nicht, es ist kraftlos. Aber die Kraft ist in Christus. Wenn wir uns aber diesen Schriften zuwenden und von unserem Herzen uns zu Jesus wenden, ihn suchen, an ihn glauben, von ihm alles erwarten, dann öffnet sich, Jesus ist gestorben und was ist zerrissen? Der Vorhang. Und er sagt, es ist vollbracht und hat den Zugang zum Vater ermöglicht, zu der Herrlichkeit Gottes. Darum schreibt er, wir haben Freimütigkeit und haben Zugang in Christus. Zugang zu der Quelle der Offenbarung, Zugang zu Gott, Zugang zur Erkenntnis, zu der Herrlichkeit Gottes. Nur in Christus. Nur in Christus. Nicht Israel. Israel übrigens auch. Das ist das Gute. Auch heute, nicht nur irgendwann mal. Heute. Jeder Mensch, da ist weder Jude noch Heide, jeder, der sich heute zum Herrn wendet, wird errettet. Das ist die Herrlichkeit, das ist das Evangelium. Und dann heißt Folgendes, jetzt schaut mal Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn da ist, warum sagt er das jetzt hier? Da ist nicht Buchstabe. Das ist nicht, du sollst tun, du sollst lassen. Das ist Freiheit. Wir leben dann nicht nach einem Katalog. Wir leben im Glauben, in der Abhängigkeit zu Jesus und glauben, dass der Geist Gottes mich in jeder Situation meines Lebens leiten kann, leiten wird. Ermahnen, überführen, stärken, ausrichten, ausrüsten, befähigen. Ja, aber wie? Einfach so? Ja. Aus Glauben. Ja, aber irgendwas muss man tun. Nein. Damit tun sich so viele schwer. Wie werden wir gerettet? Die Bibel sagt, allein aus Glauben, aus Gnade. Gell? Und wie sollen wir weiterleben? Ja, da muss man ein bisschen etwas anstrengen. Da gibt es schon ein paar Regeln. Wenn ihr im Geist angefangen habt, wieso wollt ihr im Fleisch vollenden? Dann würde es ein Paulus sagen. Wenn ihr im Glauben angefangen habt, wieso denkt ihr, nach einem Katalog beenden zu können? Wenn ihr nicht gerettet werden konntet aus einem Katalog, so könnt ihr nicht aus einem Katalog ans Ziel erreichen. Nur eins, aus Glauben, nämlich an die mächtige Kraft Gottes durch seinen Geist. Derjenige, der den Jesus aus dem Toten auferweckt hat, hat in uns Wohnung genommen. Glaubst du das? Glaubst du, dass der gleiche Geist, der die Welt geschaffen hat, der gleiche Geist, der Jesus aus dem Toten auferweckt hat, ist mächtig, oder? Übermächtig, dass du den gleichen Geist als Anzahlung bekommen hast. Glaubst du das? Wieso glaubst du aber dann nicht, dass er dich durch den Tag bringen kann, bewahren kann, stärken kann, helfen kann, Weisheit geben kann, erinnern kann, ermahnen kann, schützen kann, überführen kann? Glaube. Das hat mit Glauben zu tun. Jetzt kommt's. Wie werden wir Leuchter in dieser Welt? Schaut mal Vers 16. Dann aber, haben wir gelesen, Vers 17. Denn der Herr aber ist der Geist, wo der Geist des Herrn ist, aber Freiheit. Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und wer ist der Herr? Jesus. Sagt wir, wir leben nicht mehr in der Zeit des Gesetzes, nicht mehr in der Zeit von Mose, wo die Decke davor ist, dass wir Jesus nicht sagen können. Wir leben jetzt mit aufgedeckten, Jesus wird uns jetzt verkündigt, wird uns gepredigt, wird offenbart. Und wir schauen mit aufgedecktem Gesicht diese Herrlichkeit an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es dem Herrn, vom Herrn, dem Geist geschieht. Das ist Heiligung. Das ist christliches Leben. Das ist Veränderung. Wie? Nicht ein Katalog, du sollst das und das tun, sondern je mehr du Jesus siehst, je mehr du seine Herrlichkeit siehst, umso mehr wirst du verwandelt in diese Herrlichkeit. Und wirst diese Herrlichkeit in deinem Leben ausstrahlen. Das ist das Geheimnis. Je weniger du Jesus siehst, umso mehr wirst du phosphorisiert sein. Je weniger wird er in deinem Leben sichtbar sein. Wenn du Jesus nicht begegnet bist, kannst du nicht von ihm strahlen. Du kannst nur brennen, wenn du angezündet bist. Aber heutzutage gibt es alles. Man kann so ein Pseudofeuer machen. Man kann so eine Lampe hinhängen und einschalten und so tun, als ob es brennt. Wie die Fackel sogar. Da kann man nur noch so Kunstrauch machen und das sieht sogar wie ein Kamin aus. Gibt es heute alles Mögliche. Aber das Interessante, diese Wärme kommt nicht. Die echte Wärme kannst du nicht imitieren. Das geht nicht. Du kannst nur brennen, wenn du angezündet bist. Das hat schon Calvin gesagt. Und wie kannst du brennen? Wenn du Jesus siehst. Aber wie kannst du es sehen? Hast du vor 2000 Jahren gelebt? Oder gehen wir in den Himmel, um ihn zu sehen? Wie können wir ihn sehen? Hier. In der Schrift. Aber wie kann ich dich in der Schrift Jesus sehen? Ja, such nach ihm. Wenn du nach ihm darin nicht suchst, wirst du ihn nicht finden. Aber wer sucht, der wird finden. Der Punkt ist, heute Morgen habe ich beim Frühstück das erzählt, oder ich habe es auch gestern. Seitdem ich im Februar bei euch war, sehe ich in den Baumärkten Hagebau und so, sehe ich eure Stifte. Vorher habe ich sie nie gesehen. Aber auf einmal, ich sehe diese Farbe, die leuchtet mich sofort an. Und, oh, das sind ja Pixelstifte, alles klar. Und dann fotografiere ich und sage, hey, ich kenne sie. So, freue ich mich. Ja? Selbst bei uns im Schwabenländle gibt es die. Jetzt sehe ich sie, weil mein Sinn dafür geschärft ist. Wir sehen Christus nur, wenn unser Sinn für das geschärft ist. Ist er nicht geschärft, übersehen wir. Meine Frau wurde schwanger und ich sah an jeder Ecke schwangere Frauen. Ich dachte, ja, was ist los? Jetzt auf einmal machen sie uns nach oder was? Ich habe mir ein neues Auto gekauft und auf einmal sehe ich überall diese Autos fahren. Ich denke, wie kann das sein? Vorher waren sie gar nicht da, auf einmal sehe ich sie an jeder Ecke. In der gleichen Farbe und all das. Der Sinn ist geschärft. Wenn wir unseren Sinn nicht schärfen, werden wir Christus nicht sehen. Wenn wir aber uns darauf ausrichten, dann werden wir ihn entdecken. Und er ist da. In Fülle. Ich mache noch eine Stelle kurz und dann machen wir Pause, okay? Geht mit mir in Timotheusbrief. 2. Timotheus, Kapitel 3. Das sind Verse, die jeder Bibelschüler bei uns auswendig lernen muss. Hat was mit Inspiration der Schrift zu tun. 2. Timotheus 3, Vers 16 ist so der Klassiker. Ich bin mir sicher, wenn ich es vorlese, ihr kennt diese Stelle. 3,16 heißt folgendes. 2. Timotheus 3, 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zu Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Seht ihr das? Die Bibel, was Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott Pneumatikos eingehaucht, so wie Gott in den Klumpen Erde seinen Lebensboden eingehaucht hat und diese Klumpen lebendig wurde. So hat Gott diese Schrift lebendig gemacht, sagt Paulus. Und damit der Mensch nützlich sei. Für was? Den Dienst. Das Werk Gottes. Wie? Zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Was bedeutet das? Von welcher Gerechtigkeit ist hier die Rede? Wie man gerecht lebt? Wie man gerecht wird? Wie werden wir gerecht? in Jesus Christus. Und das, schaut mal die Verse vorher, was da steht. Jetzt verstehen wir, was er sagt. Und jetzt schaut mal, was er ab Vers 14 sagt. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, bis dahin. Paulus sagt an Timotheus, du hast von klein auf die Bibel so gelesen und wurdest unterwiesen. Und bitte bleib in dem. Und jetzt ist die Frage, wie hat Timotheus von klein auf, von seiner Mama und von seiner Oma und von Paulus, wie hat er die Schrift beigebracht bekommen? Und jetzt liest mal mit mir. Bevor wir weiterlesen, ganz kurz, von welchen Schriften spricht Paulus hier? Weil das Neue schreibt er ja gerade, gell? Er spricht jetzt von diesem Alten Testament. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Wie hat Timotheus sie kennengelernt? Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Seht ihr, was Paulus sagt? Timotheus, wie hast du das Alte Testament gelesen? Die Schrift hatte die Kraft, den Glauben an Jesus Christus beizubringen. Das heißt, das Alte Testament ist was? Evangelium. Die gute Nachricht von Jesus. Denn das Neue Testament hatten sie gar nicht, richtig? Und Paulus sagt, anhand, wie man dir das Alte Testament beigebracht hat, bist du zum Glauben gekommen, und zwar an Jesus Christus. In dieser Weise muss man das Alte Testament lehren. Das ist die Schrift, die inspiriert ist, die fähig ist zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wenn wir darin Christus suchen, davon spricht Paulus. Und dann sagt er, das anvertraute Gut Timotheus, bitte bewahre. Predige das Wort zur Zeit und Unzeit. Lese vor. Predige die Schrift. Wie? Christusgemäß. Timotheus, bitte. Das ist sein Anliegen. Erstaunlich, oder? Das heißt, ich weiß nicht, aus welchem Teil der Bibel müssen wir evangelisieren? Aus dem Neuen. Nein. Genauso aus dem Alten. Darum sage ich, es ist ein Buch. Ein Buch. Wir machen jetzt Punkt. In der nächsten Lektion zeige ich, wie dieses Neue und Alte zusammenhängt.